Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich darf heute Philipp Hüning begrüßen, der schon mal zu Gast bei uns im Podcast war vor einiger Zeit, einen Pitch zu seinem Unternehmen Logistikbude gehalten, aber heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen. Ich möchte Philipp heute mit einer These konfrontieren, die definitiv mit seiner Zukunft und der Zukunft von Logistikbude zu tun hat. Aber erstmal, bevor wir anfangen, Philipp, herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, moin Boris, gut wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auf das Thema. Ist ein Thema, was uns in der Finanzierungsrunde natürlich auch aus Investorenseite sehr stark beschäftigt hat und ich glaube, jedes Softwareunternehmen heute beschäftigen sollte.
Ja, und jetzt darf ich natürlich auch lüften, worum es geht. Also es geht so ein bisschen darum, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Logistik-Software oder wird sich die Art und Weise, wie wir unsere Prozesse managen, grundlegend ändern? Hintergrund ist natürlich der Hintergrund KI, beziehungsweise die Tatsache, dass heutzutage KI-Agenten und Large Language Models Software zum Teil schon wesentlich besser oder auf gleichem Niveau bauen können wie die besten Software-Ingenieure. Es hat natürlicherweise Konsequenzen, aber die Frage ist, wie schnell wird das Ganze kommen und wie schnell wird sich es auf unseren Bereich auswirken? Jetzt seid ihr natürlich, ihr seid ein klassisches Software-as-a-Service-Unternehmen in der Logistik. Ihr seid so gebaut, das ist eine Software, die in der Cloud läuft, nicht auf dem Rechner. Es ist also schon modern, aber da auch die Frage, wie wird sich das in Zukunft verändern und braucht man das in Zukunft noch? Oder wird es inzwischen Situationen geben, wo jeder seine eigene Lösung vibe-codet, weil es so einfach ist und überall sind Agenten am Werk und keiner braucht mehr die klassische, in Anführungszeichen, Software, so wie ihr sie anbietet. Aber vielleicht, du hast gerade schon vorweggenommen, erstmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ihr habt gerade Series A 5 Millionen Euro eingenommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr schön.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wichtiger Meilenstein für euch. Wie lange seid ihr jetzt am Markt? Wie lange gibt es euch schon?
Boah, wir haben Ende 21 offiziell gegründet, waren dann aber noch ein gutes Jahr bei Fraunhofer beschäftigt und sind dann so Ende 22 Flügge geworden, haben dann wirklich uns auf komplett eigene Beine gestellt, im Sommer 23 unsere erste Finanzierungsrunde gemacht und jetzt eine ganz klassische Series A-Runde gemacht.
Ja, und dann können wir ganz kurz für Leute, die es nicht wissen, in Kurzform, was macht Logistikbude?
Logistikbude ist eine neue Softwarekategorie im Stack von Logistikern. Also es gibt das Transportmanagement-System, das Warehouse-Management-System und wir haben für uns entschieden, haben das damals bei Fraunhofer schon beobachtet, dass für Ladungsträger oder Load Carrier eine Disziplin fehlt, weil sie gänzlich anders funktioniert als die bestehende Software. Wir nennen es LCMS oder Load Carrier Management System, wo wir Daten zusammenbringen, die in all diesen Systemen anfallen und dann die Ladungsträgerprozesse daraus automatisieren. Deswegen würde ich auch die These, wir sind eine klassische SaaS-Company, nicht ganz unterschreiben, weil wir schon sehr transaktional sind und auch sehr da dran sind, schon Prozesse auch zu automatisieren. Also wir sind keine klassische Frontend-Software, wo Menschen mitarbeiten, sondern der Kern der Logistikbude ist das, was im Hintergrund passiert, nämlich Datenquellen zu nutzen, die heute schon da sind und da spielt AI sicherlich auch eine zentrale Rolle, wenn wir über Dokumente auslesen und Co. reden, aber dann ganz viel im Hintergrund zu automatisieren, was eben heute Menschen im E-Mail-Ping-Pong sonst machen würden.
Und nochmal zurück zu dieser Story, dass ihr gerade eine Finanzierungsrunde gemacht habt. Heißt mit anderen Worten, dass du viele, viele Gespräche mit Risikokapitalgebern hinter dir hast. Und das sind natürlich genau die Leute, die auch beeinflusst werden von diesen Diskussionen, ne? Die sozusagen an der Front sitzen, wenn es um das Thema geht, wie sieht Software in Zukunft eigentlich aus und macht es Sinn, jetzt 2026 sowas zu finanzieren, in sowas reinzugehen und da Gewinne zu erwarten in der Zukunft. Nimm uns mal mit so ein bisschen die Gespräche. Hast du das wahrgenommen in den Gesprächen, die du geführt hast? War das da ein Thema oder wird das da gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird in den Tech-Medien?
Doch, total, total. Ja. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so Startup-affin sind, wie läuft sowas ab? Eine Finanzierungsrunde, man geht raus, führt sehr, sehr viele Erstgespräche, das ist so eine halbe Stunde. Man lernt sich kennen, pitcht einmal das Unternehmen durch, hat dann so 10 Minuten, Viertelstunde kritische Fragen. Und das ist so ein typischer Gatekeeper. Also in dieses Gespräch kommen 70% der Investoren, kommst du teilweise gar nicht in dieses erste Gespräch und dann fliegst du bei 20 weiteren raus und bei 10 geht es ein bisschen in die Tiefe. Bei uns sah es ein bisschen besser aus, diese Runde, aber so ganz grob sind die Metriken, weil man muss verstehen, ein Venture Capital Fonds ist Profi im Nein sagen. Also so ein guter Fonds kriegt so 1000 Deals auf den Tisch im Jahr und macht vielleicht 5 Investments. Das heißt, die Kernkompetenz von denen ist, Cherry-Picking oder in anderen Worten möglichst Schwachstellen finden und danach aussortieren. Das heißt, all sowas, was ein Risiko darstellt, wird aussortiert an Startups. Und deswegen ist das eine der ersten Fragen. Also was hält ein Unternehmen davon ab, das Problem, was sie mit uns lösen oder die zwei Probleme, nicht, dass du Personalaufwand in dem Umfeld von Ladungsträgern hast und zum anderen, dass du keine Transparenz hast, weil die Daten so verteilt liegen, das selber zu lösen, indem du irgendwo Wipe-Coding machst oder einen Agent nimmst, der das für dich macht. Und die Frage musst du halt beantworten. Und ich glaube auch, sonst würdest du heutzutage kein Geld mehr bekommen.
Was natürlich auch eine andere Situation ist, als es noch vor einigen Jahren war, wo sozusagen sehr, sehr viel Geld in die Industrie auch reingeflossen ist, mit der Vermutung, dass die Logistik- und Supply-Chain-Branche so analog und so traditionell unterwegs ist, dass da riesengroße Potenziale zu heben sind, wenn man das Ganze digitalisiert. Daraufhin sind sehr, sehr viel Gelder geflossen, viele Dinge wurden finanziert. Inzwischen ist man, glaube ich, ein bisschen nüchterner oder ein bisschen realistischer geworden, was das Digitalisierungspotenzial der Branche angeht. Nimmst du das auch wahr?
Ja, wobei wir müssen relativieren, wie viel Geld reingeflossen ist. Also ich habe mir mal im Vorfeld ein paar Zahlen gezogen, wenn wir so gucken, was sind die großen Tech-Themen der letzten 20 Jahre gewesen. Und man nimmt mal nur zwei, drei Sachen heraus, dann ist in Social Media so ein Fünftel von dem geflossen, was jetzt schon in AI geflossen ist. In Blockchain oder in AI ist das 6,5-fache von dem geflossen, was in komplett Blockchain, Bitcoin und Co. geflossen ist. Also wir reden nicht davon, dass das ein nächster kleiner Hype ist, sondern es ist was, wo so viel Geld reingegangen ist, wie noch nie reingegangen ist. Also fast der gesamte Venture-Capital-Markt der letzten 10 Jahre, fast 50% sind in AI drin. Das ist eine unglaubliche Allokation von Geld, die es so einfach noch nie gegeben hat.
Wobei man auch hinzu sagen muss, dass viele dieser Investitionen tatsächlich auch Investitionen in Hardware wahrscheinlich sind und diese Rechenzentren und so weiter, also alles, was diese KI ermöglicht, das ist wahrscheinlich der Großteil, der da reinfließt, was vorher nicht wirklich so das Problem war, ne? Die Rechenkapazitäten, schon nochmal eine andere Art zu messen, ne?
Genau, ein höherer Kapitalbedarf und natürlich eine gewisse Sicherheit, ne? Weil die Sicherheit, ähnlich wie bei so einem Immobilienkauf, wenn der Käufer insolvent geht, kann ich die Immobilie noch irgendwo anders hin verkaufen. Also ich habe eine andere Sicherheit dahinter, als wenn ich eine reine Software-Company habe, die es dann irgendwann nicht mehr gibt und ich habe so gut wie gar nichts mehr an wertvollen Assets. Und wenn ich dann natürlich in Rechenleistung investiere, dann habe ich da natürlich einen Mehrwert. Frage ist natürlich, wie richtig diese These ist, wenn wir sehen, wie schnell sich auch die Nvidia-Chips und Co. weiterentwickeln, was Google mit den TPUs macht. Da kann auch sein, dass die Chips in ein, zwei Jahren nichts mehr wert sind. Mhm. Aber ja, es ist vollkommen richtig. Ein sehr signifikanter Teil geht in Hardware.
Und es ist vor allem auch ein Wettrennen, ne? So das Gefühl, dass irgendwie Winner takes it all, also jetzt muss jeder Vollgas geben, greift sich alle Nvidia-Chips und Speicher und Rechenzentren, die sie kriegen können, weil so eine Art Wettrennen ist, die Preise auch nach oben treiben, ne?
Ja. Ja, und wir sehen ja auch, dass die Ersten so in, wie soll man sagen, in so Verzweiflungstaten rennen, also Merger XAI mit SpaceX, um das irgendwie noch an die Börse zu bringen, um da frisches Kapital einzusammeln, wie große Summen Nvidia selber investiert, damit davon wiederum in erste Ableitung Nvidia-Hardware gekauft wird. Also genau solche Dinge passieren ja jetzt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir die großen AI-IPOs dieses Jahr sehen werden. Also wo ein Anthropic, ein OpenAI, ein XAI an die Börse gehen.
Ja, aber zugleich nochmal jetzt ein bisschen näher ins Feld Software reinzugehen. Da hat man ja schon klar gesehen, dass die Bewertungen oder die Börsenkurse von großen börsennotierten Softwarefirmen alle eingebrochen sind. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Weltwirtschaft gerade lahmt, sondern tatsächlich wird es damit begründet, dass der Wert sozusagen von solchen Softwarefirmen so ein bisschen den Zenit überschritten haben soll. Viele entlassen jetzt Leute oder bauen Mitarbeiter ab, weil KI in Zukunft es ermöglicht, mit weniger Leuten mehr zu schaffen. Aber gleichzeitig wird der Wert, den eine Software-as-a-Service-Plattform wie ein Salesforce beispielsweise auch oder SAP oder auch ein bisschen näher dran, irgendwie ein WiseTech zum Beispiel, haben alle Kursverlust hingelegt. Also irgendwie ist da ja was im Busch und das musst du in diesen Gesprächen ja auch mitgemacht haben, als es um die Bewertung eurer Firma geht. Geh mal so ein paar Beispiele, wo du gemerkt hast, okay, hier wird wirklich in Frage gestellt, ob das Geschäftsmodell, so wie wir es machen, eine Softwarelösung, die Kunden bezahlen, damit Mitarbeiter die Software benutzen können, ob das sozusagen noch tragfähig ist. Gib mal so ein paar Beispiele von Fragen, wo du wirklich gedacht hast, okay, ja, jetzt ist wirklich angekommen, jetzt werde ich wirklich auf den Prüfstand gestellt und muss ja tatsächlich rechtfertigen, was wir hier machen.
Ich glaube, man merkt es dran, dass viel tiefer gebohrt wird in die Richtung, was machen die Unternehmen mit deiner Software eigentlich? Also bist du ein bisschen clevereres Assistenzsystem, was ein Mensch bedient? Und vor allem, wo ist der Wert von dem, was dein Unternehmen heute macht? Also bei uns war ganz, ganz stark die Diskussion, ist der Wert die Maske oder die App, wo irgendwas eingegeben wird? Oder liegt der Wert eher in den Daten und vor allem in dem Netzwerk? Und ich glaube, das ist ein sehr signifikanter Unterschied in der Logistik. Wir Logistiker sind zum einen es gewohnt, nicht Greenfield anzufangen. Wir haben zig IT-Systeme. Die Kontraktlogistiker betreiben in jedem Warehouse fast ein anderes System. Dann gibt es viel M&A und Durchmischung. Es war immer schon eine Disziplin des Datenzusammenbringens und nicht, dass ich installiere eine neue Lösung, wie ich tausche ein CRM durch ein anderes ab, sondern ich fange immer Brownfield an. Und zum anderen bin ich nie alleine auf der Welt. Also selbst wenn ich heute bei einem der großen Logos einen Transport von A nach B beauftrage, sitzen da 2, 3 andere Unternehmen mit drin. Von Subdienstleistern, Spot Market und Co. Und dementsprechend glaube ich, tut man gut daran, es differenzierter zu sehen. Wie bei vielen Diskussionen, und ich habe ja eine Fraunhofer-Vergangenheit und wir haben andere Technologietrends über RFID mit dem Tag an jedem Joghurtbecher, über Blockchain, wo jeder Vertrag per Smart Contract abgewickelt wird, oder noch weiter zurück im Bereich Internet, Internet der Dinge, alles hat IoT, wo immer nur schwarz oder weiß gesehen wurde. Also das eine Extrem, alles wird eliminiert oder die Technologie macht keinen Sinn und ist eigentlich nur Geldverschwendung. Und ich glaube, wir tun gut dran, uns immer an den Gartner-Hype-Cycle zu erinnern. Es schießt erstmal eine Erwartungshaltung hoch, dann geht es wieder runter und dann justiert sich das. Ja, nichts anderes als eine Regelungskurve. Und so ist es bei AI meiner Meinung nach auch. Also es gibt total viele Wahrheiten. Also wir können als Logistikbude heute Belege, die wir noch nie gesehen haben, auslesen. PDFs, das ist ein Riesenwert. Das war vor 2 Jahren einfach technisch nicht möglich, wo wir irgendwas teachen mussten, wo der Business Case keinen Sinn mehr gemacht hat, weil wir die Dokumente ja vorher nicht kennen. Wir können ja nicht was teachen, was zum ersten Mal reinkommt. Das kann ich jetzt mit den großen Modellen hervorragend machen. Wir können verschiedenste Systeme bis hin zu AS/400, was wie so ein DOS-System aussieht, easy anbinden. All das ist technisch möglich und das AI der absolute Gamechanger, der das wirtschaftlich macht. Auf der anderen Seite muss ich die Daten ja irgendwo hinschreiben. Das heißt, wenn ich eine reine Agent-Lösung denken würde, und wir machen dieses Gedankenexperiment bei uns intern regelmäßig und sagen, wenn wir heute alles killen würden, wie würden wir die Bude von Tag 1 an neu aufbauen heute? Und fragen uns, was bleibt und welchen Zopf schneiden wir ab. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Lackmustest, sich einfach zu fragen, was macht unsere DNA aus, was ermöglicht uns auch Technologie und was ist aber vielleicht auch zu viel Schwarz-Weiß und zu viel Hype. Und genau dadurch sind wir beim Fundraising dann auch gelaufen. Also sind wir nur ein bisschen smartere Buchungsassistent für die Leute oder besitzen wir diese Daten, wie wir es ja tun? Wir haben über 40 Kunden, wir verbuchen 50 Millionen Ladungsträger im Monat. Und alle auf der genau gleichen Software. Das heißt, bei uns spielt eine elementare Rolle, was zwischen den Unternehmen passiert. Mhm. Wenn jetzt aber jeder seine eigene AI-Lösung baut, dann bin ich wieder auf dem alten Prozess und schreibe mir E-Mails durch die Welt. Und so, und das genau auszuloten, ne? Wofür steht man, wo liegt eigentlich die IP, der Wert des Unternehmens? Ist das mehr im Netzwerk, in den Daten oder ist es in der Frontend-Software, die ein Mensch sieht?
Spannend. Lass uns gleich nochmal das Thema, wie ihr konkret KI nutzt, auch in eurer Lösung beispielsweise oder im Bauen von Software, das lassen wir mal parken, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Haben wir ein bisschen zurück zum Thema Unterhaltung oder Diskussion mit den Risikokapitalgebern. Eine der Fragen, die ja auch immer häufig auftaucht, wie verteidigbar ist das, was ihr da habt, ne? Dieses Moat, also ein Burggraben, wie einfach oder schwer kann man sowas nachbauen? Da ist natürlich auch jetzt die Frage, klar, wenn jetzt 2 Typen daherkommen, die im Prinzip sich auch in der Logistik auskennen, kennen sich aus mit dem Thema Behältermanagement, kennen die Prozesse, könnten im Prinzip in kürzerer Zeit, als ihr sie gebraucht habt, also als es euch benötigt hat, so eine Softwarelösung nachbauen. Das heißt, der Burggraben ist niedriger geworden. Ist das eine Frage und könnt ihr das verteidigen? Du hast gerade darauf hingewiesen, es ist viel mehr dabei, als einfach nur eine Software zu bauen, aber setzt den Fall, wenn jetzt so ein Klon von euch sozusagen entstehen würde, ist doch heutzutage einfacher zu bauen als noch vor 3-4 Jahren, als ihr angefangen habt, oder?
Auf jeden Fall. Aber du hast es schon mal gesagt, du brauchst Domain-Erfahrung. Also wie viele Ladungsträger und Behälterexperten gibt es überhaupt in Deutschland? Also ich würde sagen, es sind nicht unendlich viele, die auch sagen, ich mache das so. Und dann müsste man da in die Tiefe reingehen. Das kann man sicherlich schaffen. Aber dann kommen ja die Sachen, die bei der Softwareentwicklung nicht wirklich Geld kosten. Also ein Frontend zu bauen, war bei uns nie das Bottleneck. Auch ein guter Entwickler hat das in der Woche hingekriegt. Also das, was du bei uns siehst, zu bauen, das ist nie das Problem gewesen, sondern die Daten standardisiert zu verarbeiten, die Erfahrung zu haben, dass das logische Denken, welchen manuellen Prozess kann ich wie auch noch eliminieren? Und wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist das ganze Thema Vertrauen, Compliance. Ich sagte, wir verbuchen 50 Millionen Ladungsträger im Monat. So ein Ladungsträger 20, 30 Euro wert, ja. Das heißt, wir verbuchen im Jahr mehrere Milliarden Euros zwischen Unternehmen. Da kannst du nicht sagen, mein Agent hat da aus Versehen eine 0 zu 4 rausgelesen aus dem Palettenschein oder sowas. Das heißt, da geht es auch ganz viel um Trust, um Datensicherheit. Wie stelle ich sicher, dass keine kundenindividuellen Daten nach US kommen? Wenn ich die Modelle, die irgendwo im Silicon Valley gebaut werden, nutze, wie mache ich sowas? Wie gebe ich auch Kontext an die Modelle? Also klar nutzen wir die großen Modelle auch, aber wie erkläre ich eben, was ein Ladungsträger ist und woraus es ankommt? All solche Fragestellungen, man kommt relativ schnell in die Tiefe und mich erinnert das an das ganze Thema, wie wir früher bei Fraunhofer R&D gemacht haben. Es war immer super schnell, einen Prototyp zu bauen. Also selbst als wir die wirklich abgefahrenen Hardware-Technologien wie Drohnen, die durch ein Lager fliegen, Inventur machen, der Prototyp ging immer schnell. Und dann wurde der MVP mal in so einen Pilot gebracht und dann gingen die ganzen großen Fragen auf. Dann kam das und dann kam noch das System und das System. Und dann war es so eine klassische S-Curve, die hinten raus dann abflachte. Wenn du mal zwei Standorte gemacht hast, den dritten, der ging dann wieder deutlich einfacher. Und dann kam der Betrieb, dann kam nochmal so eine Stufe rein, weil auf einmal irgendwie nach einem Jahr das SAP unten drunter ausgetauscht wurde oder sowas. Mhm. Und genau das Gleiche betrifft ja AI auch. Das heißt, jeder, der mal selbst gecodet hat, ich habe auch so Wochenendprojekte mit Claude gemacht, weil ich ja verstehen will, was ist möglich, wie funktioniert das, dann kommst du super schnell dazu, ein Frontend zu bauen. Claude baut dir ja teilweise Frontend, obwohl du es gar nicht willst. So als Beispiel, als ich gesagt habe, wie viel VC-Geld ist wo allokiert, dann kriege ich eine HTML-Page mit Diagramm, die ich anklicken kann. Ich wollte ja einfach nur eine Zahl haben. Also so, da kommst du super schnell hin. Wenn ich aber auf einmal sage, das soll jetzt auf dem Server gehostet werden und ich will vielleicht noch einen User-Client und dann, ach so, das soll auch noch mit dem System und ach Mist, das habe ich vergessen. So. Und dann kommen wir einfach in eine Kombinatorik rein, wo immer mehr Sachen mitgedacht werden. Und ich glaube, das reine Runtercoden wird keine große Rolle mehr spielen zukünftig. Das spielt es aber fairerweise bei uns auch nicht. Also die guten Softwareentwickler, die arbeiten mit Bibliotheken, mit vorgefertigten Funktionen und Co., die schreiben ja nicht jede Zeile Code selber. Und ich glaube, die alte Grundregel, dass in der Softwareentwicklung sich die Spreu vom Weizen so deutlich trennt wie in keiner anderen Ingenieursdisziplin, die gilt weiterhin. Es wird die wenigen Rockstars geben, die verstehen, wie man AI anbindet und die verstehen, wie Code designed werden muss. Wenn du jetzt jemand bist, der schöne Websites für irgendwen baut, dann hätte ich durchaus Bauchschmerzen, ob es dein Business noch in ein oder zwei Jahren gibt.
Mhm. Aber nimm uns doch mal mit in eine Welt ohne Logistikbude, also die Unternehmen, die ihr Behältermanagement auf traditionelle Art und Weise managen. Wie machen die das gewöhnlicherweise?
Ja, also vielleicht ganz gut, Behälter, also für uns ist ein Ladungsträger alles, was Mehrweg durch Supply Chain geht und damit durch und zwischen Unternehmen hin und her. Das ist eine Palette, ein Behälter, eine Gitterbox, die Sondergestelle, Chemiepaletten, alles das, was es da so gibt. Du hast als Unternehmen, was sowas einsetzt, gar keine andere Wahl, als alles, was reinkommt und rausgeht, zu dokumentieren. Also schreibst du auf, wo hast du Vollgut, Leergut bekommen. Und dann hast du solche sogenannten Konten, also wer schuldet dir was, wem schuldest du was. Und das Problem ist, deine ganzen Geschäftspartner machen das Gleiche. Und dann hast du total fragmentiert in jedem Unternehmen irgendwie Kontostände, damit du mal einen Eindruck hast. Also unser größter Kunde hat so 40.000 bis 50.000 solcher Konten. So, das ist, was er glaubt, was sein Kontostand ist. Und die anderen 40.000 bis 50.000 glauben das von ihrer Seite. Und dann müssen sie sich abstimmen. Und dann schicken die irgendwelche PDFs als E-Mail rum. So, was machen wir? Wir sagen, das Ganze bebuchen und das sind so 60% der Arbeit, die diese Menschen machen. Warum müssen sie überhaupt manuell buchen? Weil die Daten ja eben nicht schön in einem WMS oder TMS liegen, sondern die liegen in 7 verschiedenen WMS, 3 TMS, dann noch ERP und dann noch diverse Papierdokumente und Excel-Sheets. Und das Zusammenführen ist die erste Kernaufgabe der Logistikbude, weil wir darauf die Echtzeittransparenz erzeugen, wo ist dein Zeug? Also wie viel schuldet dir wer, wie viel hast du am Standort, wir warnen dich, wenn es drunter läuft und Co. Haben also da eine sehr standardisierte Datenbasis und darauf basierend automatisieren wir alle Prozesse drumherum. Nachbeschaffung, ein Konto abstimmen und Co. Und das meine ich damit, das Daten zusammenführen ist prädestiniert für AI. Die Prozesse hinten raus zu automatisieren, ist prädestiniert für AI, insbesondere sowas wie Anmeldungen von Pooling, also dass du in einem Chat sagst, ich habe jetzt dein Leergut bekommen oder ich habe es dahin geschickt. Alles nutzen wir AI, aber der Kern, die Datenbasis, die musst du haben. Und das ist genau das, was ich meine mit Load Carrier Management System, muss eine eigene Software-Disziplin sein, weil die Daten eben nicht in einem System liegen, sondern heute ganz verteilt. Es ist also kein Tool, wo ich was buche, sondern es ist eine Software, die Daten zusammenbringt. Und wenn man es ganz am Ende des Tages denkt, dann ist es wie so ein Online-Banking, dass das Frontend maximal austauschbar, welche Farbe es hat. Aber was im Hintergrund passiert, während du dein iPhone im Café über das Payment-Terminal ziehst und welche Intermediäre da was miteinander machen, da willst du nichts mit zu tun haben. Und genau das ist unser Wertversprechen an die Kunden. Du sollst mit Paletten beschaffen, Konten abstimmen und so gar nichts mehr zu tun haben. Wir nehmen dir das ab. Und du hörst, wenn ich das so erzähle, heraus, das hat ganz viele Schnittmengen zu dem, was man eigentlich auch ein Agent nennen würde. Nur der Unterschied ist, wir sehen dazwischen den Bedarf, dieses im Hintergrund Datenhandelns, Aufbereitens und Co., dass das standardisiert passiert, weil du sonst Unternehmen nicht miteinander verknüpfen kannst. Du kommst von dem E-Mail-Ping-Pong sonst nicht weg.
Mhm. Aber nochmal zu dieser Welt eines Logistikdienstleisters beispielsweise, der jetzt nicht eine Plattform wie eure nutzt, sondern das immer noch selber macht in Eigenregie. Du hast gerade sehr, sehr deutlich erklärt, wo da die Shortcomings oder die Grenzen sind. Aber ich versuche mir eine Welt vorzustellen oder Argument vorzustellen, die dieser Logistikdienstleister haben könnte, um euch zu umgehen, um sozusagen dasselbe, was er mit euch kriegen könnte, selbst zu bauen, mit Hilfe dieser neuen Fähigkeiten. Und ich sage dir ehrlich, ich habe mit einigen Logistikdienstleistern kürzlich erst gesprochen. Man sagt ja, wir gucken uns schon ganz genau unsere zukünftige IT-Landschaft ein, welche Systeme wir eigentlich noch von außen einkaufen müssen oder was man in Zukunft und jetzt mit einem größeren Zeithorizont auch selber bauen kann. Und ich glaube, mehr als einer wird auf die Idee kommen zu sagen, boah, Logistikbude, das können wir uns im Zweifel auch noch nachbauen. Mach mal den Case sozusagen, den Positive Case dafür, dass man sowas, was man heutzutage relativ hemdsärmlich in Eigenregie so in den eigenen vier Wänden gebaut hat, aufs nächste Level hieven kann, ohne auf eine Plattform wie euch zurückzugreifen. Du bist ja vielleicht die falsche Ansprechperson, aber ich wollte dich damit mal konfrontieren, wie das aussehen könnte.
Ja, also ich würde zuerst nach was suchen, wo ich als einzelnes Unternehmen ein Thema habe. Also alles, was irgendwelche Dashboards, Überwachung und sowas angeht, für mich als Unternehmen würde ich machen. Ich würde mir angucken, wo arbeiten die berühmten Monkey-Task-Leute einfach stumpf irgendwas ab, also Papier eingeben.
Und davon gibt es sehr, sehr viele, ne? Sehr, sehr viele noch.
Ja. Die Frage ist, wie gut ist das automatisierbar? Also es gibt ja auch so Logiken, ganz einfaches Beispiel, du verlädst eine Palette auf einen Dienstleister und der stellt zu und der Empfänger sagt, von den 10 Paletten waren 2 kaputt, schreib das auf ein Stück Papier. Jetzt musst du aber wissen, dieses Papier muss, also erst musst du den Dienstleister belasten und wenn das Papier zurückkommt, dann schreibe ich dem Dienstleister seine Belastung gut und mache das eigentlich mit dem Kunden vorne, der mir das mal angeliefert hat. Also solche Logiken musst du abbilden können und dann entsteht Komplexität. Ich würde also danach suchen, wo es einfache Cases gibt, also eine Rechnungsprüfung, einen Rechnungseinspruch zu validieren, irgendwelche Buchungen vorausführen. Das wären die Use Cases. Datenbereinigung, klassisches Thema. Ich habe einen Kunden mit 5 Adressen bei mir drin. Mustergültiges AI-Thema. Alles, was irgendwo Angebote stellen, Angebote freigeben, NDAs prüfen. Also Tasks, die individuell sind, wo ich gar nicht irgendwie mit anderen Unternehmen in Berührung komme, ist komplett prädestiniert dafür. Schwieriger wird es, wenn ich sowas habe, wo ich immer im Kontext mit anderen Unternehmen bin. Weil dann sind wir in dieser alten Welt, jeder Code, also unsere Daseinsberechtigung kommt daher, dass jahrzehntelang eine super Vielfalt in dem Unternehmen an Software entstanden ist und jedes Unternehmen sich da drumherum irgendwelche Excel-manuellen Prozesse für Palette und Co. gebaut hat. Wir sagen, wir automatisieren es und wir standardisieren es. Und solange du sowas hast, wird es, glaube ich, schwieriger. Und die zweite Frage ist, wie differenzierend ist es, was du tust? Also willst du wirklich und auch die Leute, die prompten und vibe-coden können, wachsen nicht auf Bäumen. Die musst du ja auch erstmal finden. Also es ist ja vermessen zu sagen.
Und dann die Frage, ja genau, wollen die ausgerechnet beim Logistikdienstleister arbeiten oder setzen die ihre Fähigkeiten ganz woanders ein, wo noch viel besser bezahlt wird?
Ja, genau. Und willst du deine Ressourcen dann dahin schieben, irgendwie Palette ein bisschen geiler zu machen? Was sagst du als Logistikdienstleister, meine Cash-Cow ist eigentlich, was weiß ich, Luft- und Seefracht oder Chemielogistik oder Pharma, weil ich habe da geknackt, wie man idealerweise eine Zollabwicklung macht. Und ich kann es mit der Hälfte des Aufwands von meinem Wettbewerber und dann kann ich jetzt nochmal halbieren. Das wäre doch das, wo ich hingucke. Dass ich ein bisschen geiler Palette mache als die anderen, das wäre mir doch vollkommen egal als Unternehmen. Weil das ist am Ende des Tages nicht differenzierend. Und so würde ich da rangehen. Am Ende ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, wir können alle Prozesse irgendwie automatisieren, weil es wird immer trotzdem eine Ressourcenknappheit geben. Und dann muss ich priorisieren. Und da ist halt immer die Frage, was kostet mich das? Ne? Und wir reden ja je nach Software ja auch nicht über horrende Gebühren. Und wir haben jetzt uns gerade dafür entschieden, ein neues CRM einzuführen, weil wir gesagt haben, ich müsste ja jemanden haben, der sich erstmal richtig reinfuchst, was muss dieses CRM alles an Funktionen haben und dann jemanden dran setzen, der ein Jahr mit Vibe-Coding uns das alles customized und dann spare ich meine OPEX hinten raus. Aber ich verliere dieses eine Jahr an Geschwindigkeit und ich verliere dieses eine Jahr an Ressourcen, die ich woanders einsetzen kann. Und so würde ich als Unternehmen auch gucken, wo schiebe ich das wirklich hin? Und am Ende ist es eine Business-Case-Betrachtung. Wo hebel ich diese eingesetzten Ressourcen am stärksten?
Ja, siehst du denn Bereiche im Bereich Logistik, Logistik-Software, Bereiche, die so mehr Low-Hanging-Fruit sind, also Bereiche, die viel, viel schneller irgendwie verschwinden werden, weil sie schnell nachbaubar sind, weil das weniger Komplexität mit sich bringt als euer spezieller Fall jetzt, wo viel mehr, viel schneller Veränderungen stattfinden werden?
Wenn wir das ansetzen, was ich gerade sagte, also unternehmensindividuell als Kriterium, also nicht so eine Netzwerkfragestellung Und was innerhalb meines Unternehmens passiert, dann bist du halt relativ schnell bei Automatisierungstechnik. Also ich weiß noch, was wir früher für einen Aufwand hatten, Automatisierung, also AGVs und Code zu bauen, wo du dann Teach und Algorithmik baust. Heute hänge ich Kameras oben drüber, lass das Ding fahren und mach Reinforcement Learning und sag, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Und du bist, lern bitte selber, wie du dich navigierst. Solche Themen, Fördertechniksteuerung, da würde ich drauf gucken. Alles, was Daten sind, die ich heute eigentlich schon habe, wo ich mal was drauf machen kann. Also jeder Logistiker hat eine Fahrerabfertigung, wo er alle Belege scannt. Was kann ich da vielleicht an Data Intelligence draufsetzen? Was kann ich da auch an der Verbuchung machen im Cashflow Management? Und das sind ja auch so schön isolierte Tasks, wo ich nicht sofort in ein Monsterrisiko laufe, wenn ich da Fehler mache. Also ich kann ja hervorragend sagen, ich mache einen Buchungsvorschlag und dann können die Leute immer noch entscheiden. Ich bin eher ein Assistent. Und ich glaube, ich sagte ja am Anfang, ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken. Wenn man, und so sollte, glaube ich, jede Software-Company denken, wenn man AI als Verbündeten sieht, der mich unterstützt, und ich stelle mir die Frage, wo macht es mich besser? Und wenn man so rangeht an die Suche, dann wird, glaube ich, ein Schuh raus und nicht sagt, ich suche mir jetzt nur noch Sachen, die AI komplett eliminiert. Weil am Ende, die absolute Low-Hanging-Fruit ist Enablement meiner Leute. Also guck mal, wie viele Menschen in der Logistik arbeiten. Ich glaube, es ist zweit- oder drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Ich glaube, mit 3 oder 4 Millionen. Wenn ich, und davon ist der signifikant größere Teil sind operative Mitarbeiter. Wenn ich denen beibringe, einfache Tätigkeiten mit Freude mal mit einer AI auszuprobieren und jeder wird 20% effizienter, ist mehr geholfen, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, jedes Tool bei mir rauszuschmeißen, um so ein paar tausend Euro Subscription-Kosten zu sparen. Und ich glaube, das ist das, was viele unterschätzen, dass der große Hebel nicht ist, ich code jetzt mir meine Individuallösung, sondern der große Hebel ist, ich bringe meinen Leuten bei, wie sie die Arbeiten, die sie eh nerven, weil sie die 27 Mal am Tag machen, automatisieren.
Wie viele Leute seid ihr aktuell?
Knapp 30.
Knapp 30 und wurde im Laufe eurer Finanzierungsrunde gefragt, ob es noch sinngemäß ist, mit 30 Leuten an dieser Lösung zu arbeiten, ob man in der Zukunft die Hälfte braucht oder das Wachstum mit derselben Mannschaft schaffen kann, ohne sich zu vergrößern. Die Frage kam sicherlich auf und ihr wurde sicherlich gefragt, nach der Art und Weise, wie ihr Software baut und wie ihr KI in Zukunft nutzt, um möglichst effizient mit eurem Kapital umzugehen.
Ja, bei uns hat das den Oberbegriff und Gott sei Dank haben wir damit angefangen, bevor wir in die Finanzierungsrunde gehen, uns diese Frage zu stellen. Operations in Times of AI, das hören meine Leute, ich weiß nicht wie oft, jede Woche, weil immer, wenn sie kommen, irgendwie müssen da einen Prozess, brauchen Leute, dann sage ich immer dran denken, Operation in Times of AI. Müssen wir das machen, weil SaaS-Company das vor 5 Jahren gemacht haben oder können wir als eine Technologie-Company das Ganze einfach anders denken. Das ist die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Haben wir uns beim CRM jetzt auch gefragt? Müssen wir ein CRM einkaufen oder können wir nicht einfach mit einem coolen Agent das irgendwie kombinieren? Wir sind dann zur Entscheidung gekommen, ja, wir müssen es einkaufen, weil es uns schneller macht und Zeit spart. Aber es gibt zig andere Sachen. Wir werden gerade ISO-zertifiziert. Da kriegst du so spannende Tätigkeiten, dass du jeden Besucher eintragen musst. Jetzt kann ich eine Excel-Tabelle aufmachen und irgendwo im OneDrive ablegen. Jetzt kann ich mir dafür irgendwie eine Software für 100 Euro im Monat kaufen oder ich kann es wipe-coden. So und solche Sachen. Und kann ich das vielleicht auch ein bisschen smarter wipe-coden als ein Frontend, wo ich es eintippe, sondern irgendwie einen Kalender verknüpfen, der es automatisch einträgt. Und so dieses Mindset zu haben. Und unser großer Vorteil war, glaube ich, wir sind letztes Jahr sehr, sehr stark gewachsen, mehrere 100%, und haben so gut wie kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin eingestellt. Das ist rein auf Effizienzgewinne zurückzuführen. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende gewesen, dass Leute bei uns Spaß dran haben und ganz früh wir auch als Arbeitgeber es ermöglicht haben, mit AI in Anführungsstrichen herumzuspielen und den Leuten, die was erfolgreich damit machen, eine Bühne zu geben. Wir haben unseren Budentalk einmal im Monat, einen Monatstalk, wo jedes Team kurz vorstellt, was in dem Monat passiert ist. Und dann gibt es am Ende eine Section, wo jeder vorstellen kann, was er mit AI ausprobiert und was seine Learnings waren. Und so haben wir ganz, ganz früh Leute, die Lust hatten und eine intrinsische Motivation nach vorne geholt und damit die anderen motiviert, da auch nachzuziehen. Und das hat bei uns unfassbare Effizienzgewinne.
Und ich vermute, ihr legt jetzt auch anderen Wert auf Mitarbeiterfähigkeiten und Offenheit gegenüber solchen Dingen. Also was vor 2 Jahren noch keine Rolle gespielt hat, ist auf einmal ein Thema. Also wenn du jetzt mit neuen Leuten sprichst, die sich vorstellen bei euch, wird sicher die Nutzung von KI und Offenheit und was sie schon gemacht haben und so weiter, wie sie sich vorstellen, wo das Ganze hingeht, auch eine Rolle spielen, oder?
Es hat bei uns immer eine Rolle gespielt. Ich würde sagen, das ist sogar das Fundament. Wir haben immer, uns vielleicht kurz ausgeholt, wie fängt man an, in der Logistikbude Mitarbeiter zu werden? Das erste Gespräch ist immer ein Coffee-Chat. So wie wir jetzt quatschen, einen Kaffee in der Hand, wir lernen uns als Menschen kennen und entwickeln Gefühl für die andere Partei. Und am Ende wird jemand in unserem Prozess nur weitergelassen, wenn wir sagen, der hat einen Fit in den Culture, ein Culture-Fit für die Logistikbude. Das ist fachlich erstmal vollkommen egal. Dann gibt es den zweiten Termin, der hat einen Skill-Fit. Wie funktioniert das? Wir machen meistens eine Hausaufgabe, Sales kann das mal ein Sales-Pitch sein oder ein Marketing, LinkedIn-Post, irgendwie sowas, und dann wird er ein Stück geroastet und wird am Lebenslauf diskutiert. Und dann gibt es aber immer einen dritten Termin und den machen immer zwei Founder bei uns und wir gucken nur auf eine einzige Sache, auf die intrinsische Motivation. Wofür brennst du? Weil wir haben für uns ganz früh festgestellt, selbst wenn du die krassesten Leute, wir hatten Top-Lebensläufer am Anfang geheiert und die haben überhaupt nicht gezündet. Warum? Weil du brauchst Leute, denen du rechts und links eine Leitplanke vorgibst und die aber von alleine loslaufen. Und die dürfen auch mal gegen die Leitplanke titschen und mal versuchen drüber zu klettern und schiebst so leicht wieder zurück, aber die müssen rennen die ganze Zeit. Wenn du jemanden hast, den du immer anschubsen musst, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist ja der alte Satz von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Und AI ist genau das Beispiel. Wir können jetzt strategisch analysieren, wo AI war. Aber wenn du Leute hast, die intrinsisch und unternehmerisch denken und sagen, wie kann ich das Beste für die Company rausholen? Und ich habe einfach diese natürliche Neugier an Technologie und eine Bereitschaft in der Kultur, mein Wissen zu teilen, dann ist AI einfach nur eine weitere Sache, mit der wir uns beschäftigen, wo wir überlegen, wie wir sie geschickt einbauen können. Die natürlich größer ist als andere Trends, brauchen wir gar nicht drüber reden, und Technologien. Aber da spielt der Mensch und wie er so tickt, der bei uns arbeitet, die größere Rolle.
Ja, du hattest vorhin schon mal ein paar Dinge angedeutet in der Art und Weise, wie ihr schon KI einsetzt und wie KI vor allem auch in Zukunft, die Art und Weise, wie ihr ein Behältermanagement in Zukunft, wie das funktioniert in der Praxis tatsächlich. Gib mal ein paar Beispiele, was jetzt schon im Einsatz ist, was jetzt schon passieren kann, was vor 2 Jahren noch nicht möglich war. Da hast du irgendwie 1, 2 Beispiele, aber noch mal ein bisschen in Zukunft gedacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in 5 oder 10 Jahren noch Leute tatsächlich in der Software sitzen, Software bedienen und dass der Großteil von diesem Prozess automatisiert sein wird. Und vielleicht kommen da auch wieder Agenten ins Spiel, wo Agenten mit Agenten sprechen und im Zweifel nicht Mitarbeiter von einem Unternehmen sich austauschen müssen mit Mitarbeitern von anderen Unternehmen. Aber erstmal angefangen mit dem Einsatz von KI, den ihr heute schon habt, wo das heute schon wirklich messbar irgendwie was bringt.
Ja, also wir machen ja im Prinzip 3 Dinge. Das eine ist Daten zusammenführen. Das können bestehende Systeme sein, aber auch Belege und Apps und IoT-Devices und Co. Das Zusammenführen ist natürlich AI-prädestiniert. Also Schnittstellen vereinfachen, Daten eben nicht anpassen auf eine Schnittstelle, sondern schick uns als Kunde, was du heute hast. Und ein Riesenthema war bei uns das Thema Verbuchen von Belegen. Also muss ja vorstellen, in der Logistik gibt es einen Blumenstrauß an Belegen, wo irgendwie eine Paletten- oder Behältermenge draufsteht. Es wird teilweise handschriftlich irgendwo drauf gekritzelt. Ja. So, und das konntest du bis vor 1, 2 Jahren nicht einlesen, weil es nicht teachbar war. Der Beleg, der kommt ein einziges Mal in der Geschichte eines Unternehmens bei dir an, weil der irgendwie ein Sonderkunde ist oder ein anderer Dienstleister. Das ist wahrscheinlich das größte AI-Feature, wo wir heute über 50% der Buchungsressourcen bei den Kunden einsparen. Also wo
und wie
Menschen,
sieht das ganz konkret aus? Wie wird das dann gemacht? Wie wird's
eingescannt? Du musst es ja so vorstellen, der LKW-Fahrer oder dein Dienstleister fährt seine Tour, liefert ab und überall gibt es einen Zettel, einen Lieferschein und da schreibt man irgendwie drauf, von den 10 Paletten sind nur 9 akzeptiert, weil eine kaputt. So, das sammelt er ein und dann kommt er abends zurück und sagt, heute bin ich für dich die Tour gefahren, hier ist der Stapel Papier. So, der wird dann in der Fahrerabfertigung gescannt und kommt dann auf ein zentrales Laufwerk bei den Kunden oder ein Dokumentmanagement. Und von dort geht er in die einzelne Abteilung, also irgendwie Abrechnung und so weiter. Und eine dieser Abteilungen ist dann die Paletten- oder Behälterbuchhaltung. So, und was dann passiert ist, früher haben sie die Sachen einfach per E-Mail bekommen, haben die aufgemacht und manuell abgetippt. Und dann hatten wir relativ früh schon so eine Unterstützungsbuchung. Da hast du links auf deinem Monitor den Beleg gesehen und rechts schon die Eingabemaske und konntest es deutlich schneller machen als irgendwie die E-Mail parallel und sortieren.
Das war Schritt 1 sozusagen.
Das war Schritt 1. So, ja. Damit du einen Eindruck hast, so von Oldschool E-Mail aufmachen und Co. 45 Sekunden, mit Schritt 1 warst du so bei 30 Sekunden. Und was wir jetzt machen, wir schlagen die Buchung, die rechts daneben steht, dir vor. Das heißt, das Datum ist schon erkannt, das LKW-Kennzeichen, der Name des Fahrers, wenn das gewünscht ist, der Ladungsträger, die Menge, der Beleg hängt schon unten drunter. Dann guckt der Mitarbeiter noch einmal drüber, ob die Daten passen, korrigiert eventuell und klickt auf Fertig. Daraus wird eine Buchung, wo alles, also Beleg und so drunter hängt. Und dann liegen wir so bei 15 Sekunden. Aber wir werden jede Woche besser, weil wir verbuchen ja Millionen solcher Belege im Monat für die Kunden. Das heißt, mit jeder Buchung, wo was korrigiert wird, lernen wir wieder dazu. Mhm. Und das ist prädestiniert. Und du musst dir vorstellen, es arbeiten in Deutschland so 3.000 bis 5.000 Menschen wahrscheinlich in den Paletten- und Behälterbuchhaltungen, die nichts anderes machen, als so 60-65% ihrer Zeit solche Belege einzugeben, also zu buchen. Und die anderen 35-40% ihrer Zeit Konten oder generell mit Partnern abzustimmen. Du schuldest mir Paletten, nein, doch, guck mal hier, ich habe den Beleg, du den Beleg. Und das so externe Dokumente, die reinkommen, dann wiederum automatisch zu prüfen, das ist das zweite große AI-Thema, was wir aktuell haben.
Nochmal ganz kurz zurück zu der Erkennung selber. Was ist das für ein System, was im Hintergrund läuft? Was ist das also für eine KI, die das leisten kann? Also diese Scans sozusagen umformatieren in wirklich eine Eingabemaske, wo schon ein Datum ausgefüllt ist und sozusagen die ganze Sprache, also das Geschriebene schon...
Das ist unsere IP, würde ich sagen. Was wir halt machen, wir nutzen schon die großen Modelle, die es draußen gibt, also Gemini, OpenAI, Anthropic allen voran. Aber die Magie ist eigentlich der Prompt dazwischen. Also wir haben ja in unserer Software ganz, ganz viel Kontext, wo wir wissen, was unser Kunde für Ladungsträger hat, in welchen Geschäftsbeziehungen und so weiter. Und das zusammen mit dem Beleg an dieses Modell und zurückzubekommen und dann nochmal zu validieren bei uns drin. So grob kannst du dir das vorstellen.
Ah, spannend. Also sind existierende Modelle, aber the magic sauce sozusagen ist das Prompting, was eingegeben werden muss sozusagen von euch im Hintergrund, um das Ganze dann wirklich auch brauchbar zu machen.
Ja, wir haben ja geredet über unsere 5-Millionen-Runde. Wenn du dann eine 100 Milliarden gefundete AI-Company hast, ist es, glaube ich, vermessen zu sagen, wir bauen jetzt selber komplett die ganzen Modelle selber.
Nee, völliger Quatsch. Aber das ist ja gerade das Schöne da an der Sache, dass man das einbauen kann. Ne? Man kann sich sozusagen an diesen Modellen bedienen und die für die eigenen Zwecke anpassen. Und
hervorragend, du hast ja gesagt, es ist so viel Funding reingegangen, weil es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Das ist ja genau richtig. Aber es führt ja dazu, dass jede Woche ein anderes Modell gerade wieder vorne liegt.
Ja.
Und das führt dazu, dass wir hervorragend A/B testen können. Also wir wechseln die Modelle auch laufend. Natürlich alles demnach, was wir in unseren Datenschutzverträgen haben und auch so gebaut, dass die Daten nirgendwo gespeichert werden. Wir kriegen im Prinzip, wir schicken hin und kriegen die Information zurück und der Beleg wird nicht mehr weiterverarbeitet. Was ich hier ja hervorragend kann, weil ich dieses Modell ja nicht anlernen muss, sondern alles, was Know-how und Anlernen ist, passiert ja auf unserer Seite.
Spannend. Okay, das war das eine Beispiel vom Lesen dieser
funktioniert Formulare. Aber bei einem Excel-Sheet zum Beispiel genauso oder bei einer uralt, FTP-Server, irgendwas API. Das ist dieser ganze Block, wo kommen die Daten her? Das zweite ist ja Daten aufbereiten, also wo wir vorhin Dashboards haben, wo wir dir Transparenz geben. Da nutzen wir AI für individuelle Dashboards. Also früher haben wir gesagt, das ist das Standard-Dashboard Logistikbude. Heute sagen wir, was interessiert dich denn? Also sagst du, ich möchte als Diagramm das wissen und als Graph das wissen. Und dann brauche ich noch eine Tabelle damit. Und dann baust du dir das einmal, also gibst du einmal an und dann kriegst du dein Dashboard. Und ein anderer hat vielleicht ein anderes Dashboard. Das ist dieser Mittelblock. Und der dritte Teil, was wir machen, ist Business Process Automation, diese ganzen
Daten. Und ganz kurz mit diesen Dashboards, das sind auch wirklich Dashboards, wo ich beschreiben kann. Das geht auch nur über Prompting, also ich beschreibe, was ich haben möchte. Okay, das ist natürlich auch super klasse, ne? Und das unterscheidet ja auch von traditioneller Software, wo ich einfach mit dem leben musste, was da an Dashboards zur Verfügung war. Ne? Müsste die noch anpassen. So kann ich beschreiben, was ich haben möchte. Okay, und wird dann ad hoc gebaut.
Ja, genau.
In eurer Lösung selber.
In der Lösung selber.
Spannend.
Mhm. Wobei auch das war ja immer was, also aus dem Nähkästchen geplaudert, es war nie schwer, Dashboards zu bauen. Das Problem war nur die Vielfalt der Dashboards, weil das Produktionsunternehmen hat vielleicht eine andere, die wollen meistens wissen, habe ich genug Leergut, damit ich weiter produzieren will. Der Logistikdienstleister will vielleicht eher wissen, wie ist mein Risikoprofil in meinen Tauschkonten, also wie viel Prozent der Konten sind abgestimmt und wie viel Euro habe ich noch kein Proof, dass der andere das akzeptiert hat, dass er mir das schuldet. Das sind andere Kennzahlen. Natürlich kann man immer mehr Kennzahlen reinklatschen und kann auch im Hintergrund der Einstellungen an Ausschalter einbauen, aber es ist natürlich viel spannender zu sagen, sag einfach, was dir interessiert und was deine Präferenz ist. Arbeitest du lieber mit einem Diagramm oder mit einer Tabelle?
Jetzt will ich mal zum Thema die Zukunftsvision, die ich vorhin schon mal kurz gemalt hatte, dass ich glaube, dass in Zukunft weniger Menschen, Mitarbeiter in irgendwelchen Systemen unterwegs sind und da Mausklicks machen, sondern tatsächlich viele der Arbeiten einfach automatisiert sind, wo der Agent von DAXA mit dem Agent des Kunden von DAXA beispielsweise über diese Problematiken da spricht und Datenaustausch, ohne dass jemand aktiv da in der Software unterwegs sein muss, beziehungsweise irgendwelche Dashboards betrachten muss. Wie weit sind wir davon entfernt? Sind schon die ersten Schritte zu erkennen, dass man dort eigentlich weniger Manpower reinstecken muss in diese Prozesse?
Lass mich noch den dritten Block machen, weil der ist genau die Antwort für diese Überleitung. Also ich sagte ja, Daten zusammenbringen, Transparenz, und das dritte ist Business Process Automation, also Prozesse mit Ladungsträgern zu automatisieren. Das ist ja genau das, von dem du sprichst.
Ja.
Das Einfachste ist, ein Konto abzustimmen. Also, dass ich keine E-Mail rausschicke, sondern dem anderen einen Link schicke, wo er einfach reingucken kann. Und wenn der andere mir was schickt, das automatisch zu prüfen. Da gibt es noch zig andere Beispiele, wie eine Inventur, gute Standorte zählen einmal im Jahr, schlechte einmal die Woche, und all solche Prozesse zu automatisieren über die Software. Wo soll die Reise hingehen? Die Reise geht gerade dahin, dass wir immer automatischer werden, vor allem beim ersten und beim dritten Schritt. Also immer automatischer Daten verwenden, die heute schon existieren, und immer automatischer die Prozesse automatisieren, dritter Schritt. Was stehen bleibt, ist die Mitte. Und dann bist du genau das, was ein Online-Banking ist. Du guckst halt rein, wie dein Kontostand ist, und du möchtest benachrichtigt werden, wenn ein Kontostand unterschritten wird oder wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Aber ansonsten guckst du ja nicht jeden Tag in dein Online-Banking. Vertraust einfach drauf, dass deine Bank es richtig im Hintergrund macht. Und das ist genau, wo die Reise hingeht. Am Ende, egal ob du ein produzierendes Unternehmen, Logistikdienstleister oder ein Händler bist, die haben alle das gleiche Ziel. Warum arbeiten sie mit uns zusammen? Weil sie mit dem Scheiß nichts zu tun haben wollen. Also du bist ja nicht ein geiler Logistiker, weil du Palette besonders toll machst, oder ein cooler Produzent, weil du immer genug Kisten für deine Produktion hast. Sondern es ist einfach ein Prozess, der laufen muss. Ja, ein Fehler ist richtig teuer, Produktion anhalten, weil ich keine Kisten mehr habe, ist nicht wahnsinnig clever. Und ist wahrscheinlich auch nicht clever, als Logistikdienstleister die ganzen Paletten zu verlieren, wenn ich irgendwie 5% Marge habe und der Wert der Ladungsträger in meinem Netzwerk so groß ist wie mein Jahresumsatz, und da ein paar Prozent verlieren, ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Und das ist das große Ziel, den Unternehmen das Thema vollständig abzunehmen. Das ist die Vision, für die wir als Logistikbude antreten. Also Ladungsträgermanagement just in time zu denken. Du kriegst das, was du gerade brauchst, und wir holen es für dich irgendwo anders ab. Und das heißt nicht, dass Philipp jetzt auf einen LKW steigt, aber ich habe ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Kunden in der Nähe, der gerade welche braucht. Und warum musst du dich dann organisieren, dass die wieder zu dir zurückkommen, um sie dann wieder irgendwo hinzufahren? Warum kann das nicht eine Software machen? Und bis vor ein paar Jahren hat man dann darüber diskutiert und gesagt, oh, die ganzen Arbeitslosen, und was machen wir damit? Wenn du heute auf StepStone gehst, du findest schon über 1000 Vakanzen für das unter dem Suchbegriff Behälter oder Palette. Und da steht genau das drin, über das wir am Anfang gesprochen haben: Eingeben von Belegen, Kontoauszüge verschicken, abstimmen mit Partnern, Auswertungen in Excel berechnen oder sowas. Und das werden sich Unternehmen im gerade auch globalen Wettbewerb einfach nicht erlauben können, sich so einen Job zu gönnen, der nichts anderes macht, als Daten, die heute schon da sind, zusammenzubringen und irgendwelche Abstimmungsprozesse zu machen, die sich automatisieren lassen. Und da geht unsere Reise hin, weil am Ende brauchst du genau diese Ressourcen an Leuten, um die Sachen zu machen, die sich eben nicht automatisieren lassen.
Mega spannend. Bleibt also eine spannende Reise. Erstmal nochmal Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Das ist sozusagen eine Validierung dessen, dass ihr auf dem richtigen Weg da seid. Und ich glaube, ihr hättet die 5 Millionen nicht angenommen, wenn euer Geschäftsmodell unmittelbar bedroht gewesen wäre von einer KI, die an die Tür klopft und euch in kürzer Zeit das Business kaputt macht. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass es so gut läuft bei euch. Und lasst uns in Kontakt bleiben. Spannendes Thema, spannend zu sehen, wie dieser teilweise vernachlässigte Bereich automatisiert werden kann und wie da schon KI im Einsatz ist. Finde ich mega spannend.
Ja, es ist ja immer schön, in Nischen unterwegs zu sein. Also die geilsten Geschäftsmodelle passieren nicht da, wo alle hingucken. Das definitiv. Und was ich mir wünschen will, wir haben ja ganz am Anfang viel auch über Venture Capital Startups geredet, und wir haben ja auch ein paar Inkubatoren, Acceleratoren durchlaufen, und da war immer das Thema, du hast irgendwelche Leute, die gute Ideen haben und die daran scheitern, einen Prototyp zu bauen, gerade im Softwarebereich. Mhm. Also die typische Suche nach einem CTO, der irgendwo seine 100.000 Euro Einstiegsgehalt verdient, sagt, ich mach doch nicht Startup, seid ihr bescheuert. Und ich glaube, da, wenn wir auch mal positiv über KI nachdenken, wir haben ja immer so gerade so Ping-Pong, was ist gut, was ist schlecht gespielt, aber wirklich auch mal positiv im Mittelpunkt stehen, dann ist es eine unglaublich beeindruckende Technologie, die uns ja ermöglicht, sehr, sehr schnell Prototypen zu bauen. Ich kann jedem empfehlen, mal ein Wochenende versuchen, ein kleines Online-Tool zu bauen mit Claude oder welcher Software auch immer. Das ist unfassbar, wie schnell man damit weiterkommt. Und wenn wir das konsequent zu Ende denken, müsste das ja ein totaler Boost für die Kreativität junger Unternehmen sein. Und ich glaube, das ist was wir dringend auch in Deutschland brauchen, wieder Unternehmergeist, Entrepreneurship, das Mindset dazu. Und wenn man mal eben an einem Wochenende was codet, das jemand zeigen kann, iterieren kann, vielleicht die ersten kleinen Umsätze macht und dann darauf in Finanzierungsrunden und Co. geht, dann wird das halt super spannend, weil dann kann ich auch das machen, was man früher nicht konnte, eben wie nebenbei Startup machen, neben meinem Corporate Job. Mhm. Aber wenn ich halt diese Geschwindigkeit nutze und dann die ersten Umsätze mache, wo ich zumindest so ein etwas sicheres Gefühl kriege, dann würde ich mich halt total freuen. Und ich glaube, was super wichtig ist auch für Deutschland, wieder Innovationen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Ziel zu haben, möglichst wenig auf der Arbeit zu tun zu haben, damit ich privat meine Erfüllung finde.
Sehr, sehr tolles Schlusswort. Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Boris. Mach's gut. Ciao, ciao.